Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Helmut Herrmann aus Nürnberg. Seit seiner Pensionierung arbeitet Helmut als freier Autor. Für seine Buchreihe über das mittelalterliche Dorf Rennes-le-Château in Südfrankreich, um das sich zahlreiche mysteriöse Legenden ranken, hat er vielen Bibliotheken und im Internet recherchiert. Helmut ist außerdem Gründungsmitglied von Die Wortkünstler, einer engagierten Gruppe von AutorInnen. Und er gibt gelegentlich Vorlesungen an der Alten Akademie Nürnberg. Das Ende des Arbeitslebens als Chance für neue Projekte, neue Wissensgebiete und lebenslanges Lernen. Unter anderem darüber sprechen wir im Backstage-Podcast. Hallo Helmut!
Hallo!
Sehr schön, dass wir uns kennenlernen. Bin sehr gespannt, worum es gleich so gehen wird. Ich fasse mal kurz zusammen. Du bist freier Autor, du schreibst seit deiner Pensionierung Kurzgeschichten und Romane und bist Gründungsmitglied der Autorengruppe Die Wortkünstler.
Genau.
Und ich dachte, wir fangen erstmal damit an, dass du mal von dir erstmal erzählst, wie bist du zum Schreiben gekommen? Gab es da einen konkreten Auslöser für oder war das schon immer Teil deines Lebens?
Also im Prinzip, wenn man es nimmt, eigentlich schon seit frühester Jugend, weil ich habe in der Schule mehr oder weniger schon Schülerzeitung gemacht. Ich weiß ja nicht, ob das heute noch aktuell so ist, also dass man eine Schülerzeitung macht in die Schulen. Aber wir haben eigentlich, ja, ich habe Pionierarbeit geleistet, kann man sagen, weil ich habe in die Volksschulen haben wir damals, oder in der Volksschule haben wir damals schon angefangen. Wir hatten noch mit diesen uralten Matrizen gearbeitet und so und praktisch dann war immer alles voll Farbe und sowas und das war immer abenteuerlich so. Und dann hast du mal schauen müssen, bis das Ganze irgendwo dann wieder vervielfältigen konntest. Und ja, ich war fast eigentlich der Einzige, der das gemacht hat. Und eigentlich von den Schülern her war weniger ein Interesse, da irgendwie noch mitzuwirken irgendwie in der Richtung. Das hat sich später in der weiterführenden Schule erst einmal mehr weiter rauskristallisiert, weil da gab es schon eine Schülerzeitung. Und da habe ich dann auch schon Beiträge geschrieben und war dann praktisch zuletzt auch so Art Chefredakteur. Aber die Arbeit ist trotzdem irgendwie an mir schon hängen geblieben und der einzige Vorteil war, man hatte einen Presseausweis bekommen damals schon. Und da konntest du ja praktisch immer zu den Rockkonzerten überall reingehen so. Und da haben sie mich dann immer gefragt, ob sie mich nicht begleiten können, so als Mitarbeiter. Und so. Die wollten natürlich alle umsonst in das Konzert reinkommen. So.
Das heißt, du hast dann richtig auch Journalismus betrieben, also Konzertberichte zum Beispiel geschrieben.
Ja, genau, ja.
Ah, ja.
Und wie gesagt, dann waren wir mit so ein oder zwei Mitarbeitern, waren wir dann immer zu dritt, waren wir dann immer praktisch am Backstage, eben wie bei euch, so. Waren wir praktisch dann im hinteren Bereich und haben die Musiker dann interviewt. Die waren teilweise recht lustig drauf und so und jetzt waren auch recht freundlich und umgänglich und alles. Und es war schon irgendwie schön, also sowas. Aber wie gesagt, das kannst du halt nur begrenzt machen, bis du halt wieder dann die Schule verlässt.
Ja, das wollte ich jetzt auch fragen, genau. Also wie war es dann nach der Schule?
Danach ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, weil ich habe dann so einen öden Beamtenjob angetreten. Den habe ich leider Gottes über 40 Jahre lang durchgezogen, habe aber irgendwie zwischendrin so ab und zu meine Geschichte geschrieben so. Und die Initialzündung, die kam eigentlich dann später wieder praktisch oder schon während der Arbeitszeit, also so ziemlich wie es das Ende zugange ist, war es dann so, dass ich irgendwie durch ein Buch, durch ein bestimmtes inspiriert worden bin. Und zwar, das hat mich irgendwie total gefesselt. Das war ein Bestseller. Also du wirst das kennen, das war von Dan Brown, das Sakrileg.
Ja.
Und das war also, da wurde ein Ort erwähnt, Rennes-le-Château, der liegt also unten am Fuß der Pyrenäen in Frankreich. Und da haben sich eigentlich ziemlich mysteriöse Dinge ereignet. Und ich habe dann einfach einmal Recherchen angestellt und habe dann versucht irgendwie, weil es wurden auch Morde durchgeführt damals und die wurden bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt. Und man sagt, einige Unterlagen dazu, also auch schriftliche Unterlagen, die werden im Vatikan oder wo liegen und so. Man hätte praktisch keinen Zugriff drauf. Und das macht dann natürlich dann irgendwo neugierig. Und ich habe dann praktisch Recherchen angestellt. Ich habe jetzt Stadtbibliotheken sowas abgeklappert. Ich habe dann halt Fachliteratur gelesen. Ich habe dann übers
Ja.
Internet mich informiert. Ich habe dann, wir sind dann mal Frauen durch, wir sind dann einmal sogar vor Ort gefahren zu der Runde. Obwohl es ist eigentlich, ja, manche meinen, das ist eine mystische Gegend, andere wieder sagen, also da spüren es gar nichts. Ich bin auch selber Esoteriker so. Und aber das Dorf selber, also wenn man nicht irgendwie die Vorgeschichte kennt, dann ist das mehr oder weniger so ist der Hund begraben, so mehr oder weniger. Also das. Aber
Ja.
dann, mir war zu einer Zeit da, das war da zu Ende September, da war gar nichts los. Aber wir haben uns sagen lassen, dass da also im Sommer, so, also in die Sommermonate muss da irgendwie der Bär los sein. Da fahren dann die Touristen massenweise mit Bussen rauf und so.
Ach
Weil es
Gott,
liegt
ja.
ein wenig versteckt und so, ist mit Serpentinen nur zu erreichen, so. Aber da muss eigentlich ziemlich was los sein, dann immer so. Und ja, ich habe dann einen ganzen Roman drüber geschrieben und dann war das Problem, wir kannten damals einen Literaturagenten und ich habe da über 600, 700 Seiten sowas zusammengebracht und er hat dann gesagt, ja, also das kannst du doch in einem Stück nicht rausbringen und so, das musst du
Viel zu
doch teilen,
dick,
sowas.
ja.
Und dann habe ich eben zwei Bände rausgebracht, zwei, hab's praktisch halbiert. Und später habe ich dann festgestellt, also es gibt ja historische Kriminalromane, die haben locker über 1000 Seiten sowas und so. Also es war völliger Blödsinn, was der mir erzählt hat. So. Und es ist trotzdem halt auf dem Markt und ich konnte es jetzt auch nicht mehr ändern. Und dann habe ich noch einen Folgeroman geschrieben dazu. Ja, und dann habe ich mir eigentlich mehr wieder in Kurzgeschichten schreiben, ein wenig gewidmet. Arbeitet zwar seit einigen Jahren immer noch an einem neuen Kriminalroman, der spielt aber in der Gegenwart in Nizza, wo wir auch schon waren, aber der wartet immer noch drauf, dass er erscheinen kann. Und wie gesagt, ich habe dann zwischenzeitlich eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht, weil ich festgestellt habe, dass ich seit 2017, wo ich dann eigentlich so mehr oder weniger richtig das Schreiben angefangen habe, auch massig Kurzgeschichten schon geschrieben habe und so. Ich habe mich selber ganz gestaunt darüber, was ich da alles schon zusammengebracht habe und so. Und dann habe ich eben das Ganze gedacht, mir das kannst du mal veröffentlichen und das ist jetzt im November letzten Jahres rausgekommen.
Ja, das ist dieses alles muss raus, ne? Geschichten, die man nicht für sich behalten
Ja, das
sollte.
ist
Ja.
so gesellschaftskritisch, satirisch und so, was ich da reingeschrieben habe. Habe aber auch einige Geschichten reingepackt, die in Anlehnung an meine zwei ersten Romane sind und so. Also so Zusammenfassungen, kurz oder so. Also, ja, das ist das eine. Und wie gesagt, was sich dann eben noch rausgebildet hat, wir haben dann ich war dann auch in so einem Internetforum, das nannte sich Rindlerwahn. Und zwar deswegen, weil der Besitzer, der hieß Ronny Rindler, das ist ein Hamburger Schriftsteller und Autor, der hat damals auch so Kurzgeschichten geschrieben und so. Der hat das also ein Riesenforum war das, wo sich also immer wieder Leute getroffen haben, mehr oder weniger, und dann Geschichten besprochen haben gegenseitig und so. Und dann einmal im Jahr war das also auch immer ein Treffen in Wien, haben die organisiert. Und das war dann ein ganzes Wochenende, wo man dann runterfahren konnte. Und da habe ich dann praktisch, ja, das war dann eigentlich so die Urform vom Stammtisch, weil ich habe dann welche kennengelernt, Ehepaar aus Nürnberg und auch aus Wien. Sie war auch eigentlich aus Vorarlberg und so, wohnt aber mit ihrem Mann in Wien, oder hat damals in Wien gewohnt mit ihrem Mann und wohnt zeitweise auch in Nürnberg. Und dann haben wir gesagt, naja gut, wir könnten mal irgendwie so einen kleinen Stammtisch machen und so, und so mal so ganz locker bloß getroffen, ohne große Absichten und sowas. Ja, und dann kamen noch ein paar Leute dazu, die man auch noch kannte und so. Und so ist dann eigentlich sind die Wortkünstler auch entstanden.
Ah, da sind die Wortkünstler entstanden. Okay, da reden wir gleich noch drüber. Ich wollte noch fragen, kannst du beschreiben, warum dieses Kriminalgenre, also was fasziniert dich auch an diesem Dorf oder an dieser Geschichte von diesem Dorf, diesem mysteriösen?
Nee, aber das eigentliche Thema war überhaupt mit südfranzösischer Geschichte, die mich eigentlich schon immer ein bisschen fasziniert hat und so. Und wie gesagt, da war ja einiges los da unten, sagen wir mal so. Da waren natürlich die Westgoten waren unten, dann die ganzen, die Templer zum Beispiel, die Katharer, wie sie eben alles so waren und so. Und wie gesagt, da war so geschichtlich unheimlich was los und das hing auch teilweise mit diesem mystischen Ort zusammen und so. Und ja, deswegen habe ich eigentlich das Ganze nicht mehr losgelassen, sowas. Also es war ist spannend und also es war spannend und ist immer noch spannend und ich habe jetzt auch eine gute Resonanz dabei schon gekriegt. Bei mir haben sie auch schon Freimaurer gemeldet und sowas und die haben auch ihre Forschungen da unten angestellt und gesagt, also das stimmt eigentlich, so wie ich das schreibe und so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen, das Ganze. Und ich habe es dann halt ein bisschen gedacht, dass es nicht so langweilig ist. Er hat dann ein paar Morde geschehen lassen, die tatsächlich wieder der Fall waren. Also muss man sagen, die sind da, ist alles auf Tatsachen mehr oder weniger so. Und man muss halt bloß entsprechend ein wenig geheimnisvoll gestalten und sowas. Obwohl damals gesagt wurde, mehr vor die Buchhandlungen, ja, das ist ja ein Nischenprodukt und das kann man ja nicht verkaufen jetzt irgendwie so. Aber ich weiß nicht, die Zahlen ändern sich halt einfach. Also,
Ja, also mich erinnert das an diese ganzen True-Crime-Geschichten, ne? Da gibt es auch Podcasts zu und bestimmt auch Bücher dazu. Gerade diese Spannung und dieses, es beruht auf einer wahren Geschichte und sowas, das ist doch eigentlich was, glaube ich, viele Leute fasziniert.
Ja, sicher.
Würde
Und
ich jetzt sagen, aber ja.
das hing ja effektiv auch damit zusammen, dass Dan Brown, der ja auch praktisch da vor Ort recherchiert hat, dass der mit seinen Werken mehr oder weniger sogar die Kirche ein bisschen in Bedrängnis gebracht hat. Und zwar in Bezug auf die ganze Entstehungsgeschichte von der Religion und so was, also vom Christentum und so, nein, Christentum weniger. Aber von dieser ganzen Geschichte um Jesus und sowas damals war mit der Kreuzigung und was sich da abgespielt hat und so, dass da halt vieles unwahr war und so. Ich meine, mittlerweile weiß man nicht, was man da vorhalten soll. Also viele sagen, ist halt ein schönes Märchen und sowas mit der Weihnachtsgeschichte und alles so. Aber ob stimmt, weiß man nicht. Und ob es dann Ostern so war, wie sich wirklich das zugetragen hat. Also es gibt X Versionen und so und seriöse Wissenschaftler und unseriöse Wissenschaftler und so haben da eigentlich ihre eigenen Theorien jeweils darüber. Aber ist Tatsache, dass halt viele Unterlagen und so und Dokumente wahrscheinlich irgendwie unter Verschluss im Vatikan sind oder so. Aber da kommt man natürlich nicht dran.
Hast du einen Verlag aktiv gesucht? Also hast du dich quasi beworben mit deinem Manuskript?
Ich habe es ein paar Mal probiert, aber das, wie gesagt, die haben mir geschrieben, also das ist halt momentan nicht verkauft, können es nicht verkaufen, sowas, weil halt kein Interesse da ist und so. Und ich habe es halt später, haben wir es erst rausgefunden, wie das die ganze Verlagspolitik abläuft. Weil die schauen halt, was man Mainstream machen kann und so, und wenn das praktisch daneben ist und so, dann verkaufen sie es einfach nicht so. Also. Ja, dann blieb ja die Möglichkeit vom Self-Publishing und ich habe es dann nicht mehr oder weniger in Anspruch genommen über 26, was zu einmal Zusammenarbeit mit BOD. Und ja, da, also ich kann mich nicht beklagen, es verkauft sich relativ gut. Also es ist immer wieder fällt immer wieder was davon ab.
Und die Kurzgeschichten sind dann auch so veröffentlicht
Die sind
worden.
auch so veröffentlicht worden, ja, genau.
Wie lange schreibst du an einem Buch?
Also an meinem ersten Buch habe ich so 2 Jahre gearbeitet. Es war da so, ich habe es dann damals gemacht, weil es war während der Arbeitszeit noch oder nach der Arbeitszeit. Ich habe mich dann abends immer 4, 5 Stunden noch hingesetzt und habe dann noch geschrieben. Weil es war schon eine gewisse Disziplin dabei so und jetzt später im Rentenleben und so, ja, dann machst du das halt bloß nur sporadisch, aber nicht bloß wie ich ein Schreiben, sondern auch, ich habe unheimlich viel Organisatorisches zu tun. Also, wie gesagt, mit der Autorengruppe und so, das bleibt viel an mir hängen. Und dann die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und sowas, also das nimmt schon Zeit in Anspruch.
Und wenn du schreibst, musst du dich da so richtig wegschließen in dein stilles Kämmerchen oder schreibst du draußen in Cafés?
Nee, ich schreibe daheim. Also ich habe mein Arbeitszimmer und da sitze ich mir halt am Computer und schreibe einfach dann.
Ich schreibe ja auch Theaterstücke und ich kann das auch nur zu Hause wirklich im Stillen. Aber ich kenne auch Leute, die müssen tatsächlich irgendwie so ein bisschen Gewusel um sich haben, um kreativ zu werden. Das
Ja,
ist ganz unterschiedlich,
wer es braucht, ja gut.
Ja, genau, wer es braucht. Ja, die Wortkünstler, du hast sie vorhin schon erwähnt. Erzähl mal, wer seid ihr inzwischen oder was tut ihr gemeinsam?
Also wir haben uns eigentlich der Grundgedanke war damals, dass Leute zu uns kommen konnten, die haben wir dann beraten. Also wenn sie gesagt haben, sie haben ein Manuskript oder irgendwie einen Roman in der Schublade und so, und wir würden den gerne mal durchschauen lassen oder halt auch veröffentlichen lassen und so, dann haben wir gesagt, ja, wir beraten die Leute, wenn sie zu uns kommen, so. Und mittlerweile hat sich das auch ein wenig erweitert. Wir haben dann Lesereien gegründet. Wir arbeiten uns praktisch auch mit Lesungen entgegen. Also, dass man selber Sachen organisieren, also Lesemöglichkeiten und sowas. Und damit verbunden natürlich auch Honorarverhandlungen. Und ja, und wir machen dann einmal im Jahr machen ein Lesefest, das, um uns vorzustellen und so. Wir machen Gemeinschaftslesungen, so einen Abend einmal mit 5 oder bis 10 Autorinnen und Autoren. Und wir sind bei der neuen Literaturfestival in Nürnberg vertreten, und zwar die Texttage. Das ist auch so Splitting, was die machen, und zwar laden teilweise auch Bekannte, weiß ich nicht, jedenfalls Leute vom Fach ein, so die halten dann an einem Wochenende verlängern, für 3 Tage sowas, halten die Schreibseminare ab zum Beispiel, und dann ist die regionale Szene ist auch vertreten, und da ist unsere Aufgabe mehr oder weniger, weil es ist ein anderer Modus bei den Texttagen. Es ist ein Festival, zwar auch ein Lesefestival, aber anders als die Erlanger Poeten, als das Erlanger Poetenfest, was ja ziemlich bekannt ist mittlerweile schon. Und die machen nicht bloß, dass stur Lesungen stattfinden, sondern dass man auch Mitmachaktionen fürs Publikum macht, dass das Publikum auch mit einbezogen wird. Und das ist uns sehr wichtig. Und wir Wortkünstler machen dann, wie gesagt, wir machen dann ein paar Einzellesungen, machen zum Beispiel dort mit anderen Verbände und Vereine zusammen so. Oder wie gesagt, wir machen diese Mitmachaktionen, überlegen uns immer wieder, wie können wir das Publikum animiert so. Also es ist ja so kunterbunt, kann man sagen so.
Also einerseits zeigt ihr quasi, was ihr tut also die richtige Veranstaltung, ne, wenn ich jetzt auch an das Lesefest denke. Und zum anderen ist es aber auch der Austausch untereinander, ne, das Netzwerken.
Die, ja, Netzwerken, genau, das ist wichtig, sowas auch. Wie gesagt, im Verbund mit anderen Institutionen, wo es in Nürnberg gibt. Weil wir haben ja auch noch diesen Autorenverband Franken. Das sind so circa 100 Mitglieder, die sind aber wiederum, die heißen zwar über Franken, aber also die meisten kommen aus Nürnberg, aber es sind auch welche, die kommen bis nach Hamburg rauf oder so wohnen die. Und dann haben wir noch den Schriftstellerverband, da gibt es ja Regionalgruppen überall. Und dann gibt es was Bekanntes, was wieder überregional ist, die Mährischen Schwestern zum Beispiel, da haben wir auch einige Mitglieder bei uns in der Gruppe. Dann haben wir noch die jungen Autoren, haben wir noch, und wie gesagt, und dann viele Einzelautoren oder private, sag ich jetzt mal, so freie Autoren.
Wow, also das ist ein richtig großes Netzwerk dann auch, ja.
Das wurde ja auch initiiert anlässlich einer Veranstaltung, die ausgerufen worden ist. Und zwar gab es diese Bewerbung um eine Kulturhauptstadt 2025, war das damals. Das war ja praktisch, glaube ich, jährlich oder alle 2 Jahre, sowas wird in ganz Deutschland ausgerufen. Und da hat sich Nürnberg beworben. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass die Kulturreferentin viel zu wenig Interesse hat für die einheimische Literatur, mehr oder weniger, sage ich einmal.
Aha.
Also, und der haben es dann mehr oder weniger Dampf gemacht. Also haben sie gesagt, also entweder du machst in die Richtung mal was und so und schaust dann mal, wie das da mehr geht. Und dann ist tatsächlich, also haben wir davon profitiert. Die hat dann eine Stelle ins Leben gerufen, die wurde damit beauftragt, die ganzen Literaten in Nürnberg mehr oder weniger zusammenzubringen an einen runden Tisch. Der nannte sich Runder Tisch Literatur, und der findet es mittlerweile so ein-, zweimal im Jahr statt, sowas. Und das ist praktisch unsere Verbindungsstelle immer wieder zur Stadt. Also da kriegen wir auch Finanzierungen immer wieder und so. wenn wir Veranstaltungen machen, wir müssen praktisch diese Kulturveranstaltungen müssen wir auch beantragen, so was, dass wir da Geld kriegen dann dafür. Weil umsonst machen wir nichts mehr. Wir, am Anfang haben wir gesagt, okay, da haben wir noch umsonst gelesen, mehr oder weniger so. Aber wie gesagt, warum sollen wir das eigentlich machen? Und so ist halt, jeder von uns hat Aufwand. Und jeder muss dahin fahren und dorthin fahren und sowas und muss schreiben und alles Mögliche und so. Dann haben wir gesagt, also wir machen nichts mehr kostenlos, mehr oder weniger. Und wie gesagt, und wenn dann größere Festivals sind, dann müssen wir die jetzt mal Finanzierung beantragen bei der Stadt Nürnberg. Aber in Gott sei Dank haben sie noch einen großzügigen Kulturetat. Man weiß es nicht, wie es dann die nächsten Jahre wieder ausschaut damit. Und von denen kriegen wir was und da was für die anderen Institutionen, wo wir lesen, naja, also das sind einmal 50 Euro oder so. Aber wie gesagt, wenn man von der Stadt Nürnberg, da springt schon mal 100, 150 Euro raus aus vier Lesungen.
Also da profitiert ihr jetzt von diesem Wunsch, dass die unbedingt Kulturhauptstadt werden wollen. Das ist ja ganz praktisch.
Wollten, weil irgendwann sind sie es wieder nicht mehr und dann ist das Ganze wieder ein wenig eingeschlafen. Aber Gott sei Dank waren die Finanzierungen waren weiter gesichert.
Ah, okay. Wenn ihr euch trefft in der Autorengruppe, geht ihr auch quasi in den Austausch über eure Werke? Also lest ihr euch gegenseitig vor und fragt euch irgendwie auch nach Feedback oder ist es gar nicht so wichtig?
Nee, also es ist durchaus wichtig und bei uns läuft es halt so ab. Wir machen ja einmal im Monat, wenn es nach Möglichkeit geht, ein Treffen von der ganzen Gruppe. Da kann natürlich nicht immer jeder, aber ich meine, jeder ist dann trotzdem auffordert, wenn er hinkommt zu uns, dass er dann halt, wenn er was Neues hat und so, dass er halt sagt, okay, schaut doch mal her, hört doch mal das euch an und so, was meint ihr dazu? Also so in den Stil läuft es ab. Aber wir haben es dann trotzdem ein bisschen zeitlich, hier müssen wir es immer einschränken, weil viel, wahnsinnig viel Organisatorisches ist. Also wir treffen uns immer in der Regel so 2,5 Stunden sowas und davon gehen immer 20 Minuten gerade mal fürs Lesen drauf. Und der
Ach,
Rest
echt?
ist also Organisation.
Die von diesen ganzen Veranstaltungen und Festivals und ja, das denkt man immer gar nicht, was da alles hinten dran ist,
Naja,
ja.
weil du hast 20 Leute und bringt dann jeder wieder seine eigene Meinung rein und so, dann wird ein Thema bei einer Stunde eine halbe Stunde wieder ausdiskutiert und so, also das ist halt, es gehört dazu einfach. Obwohl wir haben ein sogenanntes Orga-Team, also das sind 4 Leute, die werden alle 2 Jahre gewählt und die machen eigentlich mehr oder weniger so die Vorarbeiten für alles, wenn organisatorisch was anfällt und sowas und die können sich auch nicht beklagen, muss ich mal sagen. Und wie gesagt, das ist die Vorarbeit und du musst wir haben auch jemanden, wo die ganzen Flyer in Arbeit gibt und so, die ganzen Plakate und sowas, wenn Veranstaltungen sind, das muss alles durch uns gemacht werden, dann mehr oder weniger. Und jetzt haben wir, weil wir sowieso noch nicht überlastet sind und so, haben wir jetzt auch noch, ist jetzt noch eine Kollegin auf die Idee gekommen, dass man vielleicht einmal eine Buchmesse machen könnte.
Wow, okay.
Und jetzt haben wir gesagt, naja, die hat er natürlich dann in Sphären geschwelgt und so. Und dann habe ich das dann mal bei der letzten Zusammenkunft, das dann mal wieder runtergebracht auf den Boden und habe ihr alles erzählt, was da eigentlich damit an Arbeit verbunden ist und so. Und dann hat sie gesagt, na, also wenn ich das so gewusst hätte.
Na gut, erstmal groß träumen ist ja erstmal gut, ne?
Ja,
Run
klar.
runterkriegen kriegt man es dann immer noch, genau.
Und sie hat
Ja,
dann
das wäre natürlich toll, ja.
Und sie hat dann blöderweise jetzt dann den neuen Vorsitzenden vom Autorenverband Franken jetzt dann auch nur damit angefixt sozusagen. Und der ist total blauäugig gewesen und so. Und dann natürlich, ja, das ist eine tolle Idee.
Ist es der Werner Karl?
Ja, genau, ja.
Ah, ja, genau. Das kann ich mal kurz erwähnen. Der war nämlich schon mal zu Gast in diesem Podcast. Und zwar im letzten Jahr habe ich gesehen. Ich glaube, im März war das. Ich kann die Folge auf jeden Fall noch mal verlinken, weil da war er zwar noch nicht erster Vorsitzender, aber hatte auch schon ganz viel von seiner schriftstellerischen Arbeit erzählt.
Und wie gesagt, mit dem arbeiten wir jetzt zusammen, aber wir haben es trotzdem als Projekt, haben wir es jetzt auf dem Schirm. Und wir sind momentan noch in der Sammlungsphase, also wer alles mitmachen möchte. Wir haben schon so 20, 25 Verbände, Institutionen und so weiter schon zusammen und so. Haben auch schon Buchhandlungen, mehr oder weniger schon mit im Boot, haben auch Verlage schon. Aber wir wollen es erst einmal auf regionaler Ebene erst einmal aufbauen, weil man weiß ja nicht, wie weit erst das Ganze noch gehen könnte und wie der
Ja,
Zuspruch
ja.
durchs Publikum ist und so. Und deswegen wollen wir erst einmal kleiner anfangen und dann, wenn's geht, vielleicht einmal größer werden oder so. Aber das ist jetzt erst einmal noch Zukunftsmusik.
Ja, tolles Engagement. Also wenn auch eine Gruppe sich da so einig ist, was sie sich wünscht und was sie gern anpacken möchte, das ist schon toll.
Ja, und wie gesagt, wir brauchen halt Finanzierung, wir brauchen Werbung, also wir brauchen die Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg. Ich habe mir Gott sei Dank, haben wir vor 2 Tagen eine erste Besprechung gehabt mit der Stadt Nürnberg, auch online hat die stattgefunden. Da haben wir dann schon mal vorgeführt und die sind also auch recht angetan und sowas. Vor allem die werden uns, was schon mal ein großer Vorteil ist, würden uns die Räume zur Verfügung stellen, also. Weil
Ei.
dann erst einmal gedacht, naja, vielleicht bei den Texttage, dass man irgendwie einen Tag davon abzwackt und da das macht praktisch nur mal einen Tag rein Messe. Aber dann haben die Vorsitzenden vom AVF gesagt, naja gut, aber was ist, wenn es regnet? Weil da kommt ja kein Mensch oder was zu einer Buchmesse. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann müssen wir es halt irgendwie in geschlossene Räumlichkeiten reinbringen. So. Aber wie gesagt, also da sind wir jetzt momentan noch groß im Arbeiten und wir werden ja zumindest ein Jahr Vorlaufzeit brauchen dabei. Also wir haben es jetzt einmal groß auf 2025 gelegt. Ich war vor ein paar Wochen war ich auf einer linken Buchmesse in Nürnberg. Das sind praktisch dann nur diese unabhängigen und freien Verlage, die da kamen. Und das ist eigentlich nur eine kleine Messe. Aber die haben irgendwie dann die falschen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt von der Stadt Nürnberg. Und es war Massenandrang. Es wurde praktisch dann zur Halbzeit, musste dann durchgegeben, wenn das die Leute ihre Luchse am Eingang deponieren sollen oder so, weil es war da unheimliches Gedränge. Also man kam nicht mehr durch. Und dann die Säle waren auch voll mit Lesungen und sowas. Also das ist. Aber da muss man sagen, die gibt's ja auch schon seit Jahren. Also das hat sie ja dann auch schon rumgesprochen. Und was mir in Nürnberg der große Faktor ist, überhaupt vielleicht, ich weiß es nicht, wie es bundesweit ist, es war ja mit Corona, war ja fast nichts los. Und da kam ja fast kein Mensch. Und dann haben sie wieder Zeit und so, oder wieder mehr Freiheiten. Und trotzdem sind die Zuhörer geblieben. Es war total unterschiedlich. Also wir haben beim runden Tisch war dann eben eine, eben auch aus dem Theaterbereich, die hat gesagt, naja, die hat nochmal 80 Anmeldungen und dann das beim nächsten Mal wieder bloß 20. Also wir haben festgestellt, man kann wirklich sagen, das Publikum ist unberechenbar.
Ja, unterschreibe ich total. Ist bei mir ganz genauso im Theaterbereich, ja.
Und wie gesagt, im Literaturbereich ist genauso. Das Einzige, was noch geht, sind Musikveranstaltungen. Und wir ärgern uns auch regelmäßig, wenn immer 3000 Leute zur Helene Fischer nach München runterrennen und sich diesen Mist anhören, auf Deutsch gesagt. Ich weiß ja nicht, ob es Deutschgeschmack ist. So. Und wir bleiben mehr oder weniger auf ein paar Leute sitzen und so als Zuhörer. Also das ist. Es war da schlimm letztes Jahr zum Beispiel, waren die Texttage. Ich konnte immer über Nürnberger Hauptmarkt praktisch zu Fuß dann hinlaufen, so. Und dann irgendwann kam ich dann auch zum Hauptmarkt hin und dann war am Sonntag, dann waren Massenleute waren da und dann habe ich mich gewundert, ja, was wollen die alle da, so. Und hat sich herausgestellt, es war irgendwie so ein Landesposaunenchor-Treffen und sowas. Und da sind die Leute massenweise gekommen. Und ein paar Meter weiter bei uns zur Literaturveranstaltung ist fast keiner gekommen.
Ja, es ist echt verflixt. Also man weiß auch oft wirklich nicht, woran es liegt. Es ist ja nicht so, dass dass das Angebot nicht stimmt oder dass die Werbung nicht stimmt oder so. Es ist manchmal ganz undurchsichtig, warum manche Veranstaltungen voll sind und andere nicht. Es ist ganz, ganz seltsam.
Und dann haben wir noch den erschwerenden Faktor. Wir haben ein Literaturhaus in Nürnberg, wie praktisch in mehreren Städten ja der Fall ist. Aber die interessiert die regionale Szene überhaupt nicht. Also die lassen die links liegen und laden lieber Autorinnen und Autoren aus dem Bundesgebiet ein und so. Die hat
Mit bekannten
irgendwie.
Namen und so, ja.
Genau, ja. Das ist für die wichtig, weil das bringt Geld. Sowas.
Ja, aber es ist halt schade für die eigene regionale Kunst- und Kulturszene und für den Nachwuchs und Nachwuchsförderung und ja, also.
Mit der Presse ist es ähnlich. Die Presse in Nürnberg, die hat auch kein Interesse an uns. Das beschränkt sich bei denen auf zwei Leute. Und die zwei Leute, was machen die? Präsentieren praktisch nur Dialekt, also halt Mundart. Und dann hast du natürlich ein Publikum, die spricht sie dann um und die sagen dann, naja, in Nürnberg gibt's ja bloß Mundartdichter, sowas und Dialekt und sowas und andere gibt's ja gar nicht.
Ja, dabei ist es ja voll der Schatz, wenn es da, wie ich ja vorhin schon meinte, wenn es da eine Gruppe gibt, die so engagiert ist, die Ideen hat und Wünsche hat und die auch noch umsetzen kann. Das ist doch eigentlich total unterstützenswert. Das ist doch super.
Bei uns
Ja.
in der Gruppe sind vielleicht ein, zwei Leute dabei, die mal mit Mundart was machen und so, aber der Rest steuert alles andere Sachen und so.
Ja,
Wir haben
ja.
auch Lyrik haben wir auch dabei zum Beispiel. Also ich verstehe es nicht.
Was sind denn jetzt aktuelle Veranstaltungen? Also was habt ihr bis Jahresende noch vor?
Also bis Jahresende haben wir jetzt eigentlich ja noch ein paar Lesungen, Einzellesungen und sowas. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht dann schon wieder die volle Planung los also mit den Texttage, da müssen wir ja auch wieder ein Programm bieten. Dann mit dem Lesefest, das wir jährlich machen wollen, müssen wir auch wieder ein Programm zusammenstellen. Dann haben wir natürlich wieder Gemeinschaftslesungen, die anstehen. Und wie gesagt, diese Buchmesse dann praktisch im weiteren Bereich so. Aber wir lassen es jetzt langsam ein bisschen auslaufen und so praktisch nur noch jetzt
Ja.
Einzellesungen. Also wir haben jetzt das Jahr schon einiges hinter uns gebracht, muss man sagen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Bei mir spitzt auch mit und bei einigen anderen spitzt auch mit der Reihe, weil ich habe dann wieder das Finanzamt im Nacken. Weil die wollen mir jetzt mal noch erweisen, dass ich das praktisch bloß hobbymäßig mache. So.
Ach so.
Aber ich gehe dann praktisch nach dem Steuerrecht, gilt ich als freiberuflicher Kleinunternehmer, wenn man Schriftsteller ist. Da muss man dann praktisch eine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. Und ich habe halt
Okay.
jetzt mal ziemlich viel Miese gegenüber die Einnahmen und sowas. Und da streite ich jetzt mal mit denen umeinander und sowas. Das ist also.
Och Gott, wie anstrengend. Ja.
Das sind so die Nachteile dabei bei der ganzen Geschichte.
Ja. Es gibt eine Webseite vom Autoren, Moment, wo habe ich es denn? Von der Autorengruppe, die Wortkünstler, genau. Und da sind auch eure aktuellen Veranstaltungen zu finden, ne? Also da sieht man auch, welche Lesungen anstehen und so. Da gibt es überhaupt sehr viel zu gucken. Da stellt ihr euch auch selber vor, die einzelnen Autorinnen und Autoren. Und es gibt auch noch einen YouTube-Kanal, da kann man auch mal reingucken. Genau, mit einzelnen Lesungen dann auch. Also ihr seid da echt sehr präsent, sag ich mal. Und genau. Ich habe noch gelesen, du bist Dozent an der Alten Akademie Nürnberg. Ist das noch aktuell?
Ja, das ist mal aktuell, aber das auch nur einmal im Jahr, mehr oder weniger.
Einmal im
Weil
Jahr.
das habe ich eigentlich damals auch angefangen, weil meine Bücher zu verkaufen über Rennes le Château. Deswegen haben sich die Vorträge immer auf Rennes le Château konzentriert, auf die Katharer, auf die Templer und jetzt zuletzt auf die ein bisschen abgeschweift und so mit dem 30-jährigen Krieg, was mir auch sehr interessiert und so. Eben mit Bezug auf die Neuzeit, mit Diskussionen und sowas. Und dann nächstes Jahr kommt dann allerdings was Philosophisches, was mich wieder bewegt. Das ist der Umgang mit der Wahrheit heutzutage.
Oh, sehr spannend.
Aber da
Ja.
sitzt auch dort und muss praktisch auch 40, 45 sein, möchte mal zusammenschreiben, sowas.
Krass. Also es ist eine richtige Vorlesung, die du dann dort hältst.
Ja,
Ja.
genau.
Ja.
Aber
Ja.
ich mag's jetzt immer gerne besser mit Diskussion mit anschließen, mit dem Publikum und so. Das ist immer ganz interessant, weil das ist ein Thema, das mich eigentlich, ja, oder es sind Themen, die mich interessieren einfach so. Und wie gesagt, südfranzösische Geschichte ist ja sowieso auch ein wenig mein Favorit mit. Und auch die neuzeitliche Geschichte, also.
Ich finde das Angebot so schön, dieses, dass man eben nie zu alt ist, um noch irgendwas dazuzulernen, ne? Und dass man dann da eben noch Vorlesungen besuchen kann und vielleicht nochmal was Neues für sich entdecken, Horizont erweitern, und das hat überhaupt nichts mit Alter zu tun. Das finde ich so schön.
Ja, es ging bei mir auch damit los, dass ich habe mich auch in meinem Stadtteil ehrenamtlich engagiert. Da gab es so eine Gruppe, die mit alten Arbeitern und sowas, aber er hat gesagt, naja, ich habe da eigentlich weniger am Hut und so, wenn, dann würde ich so im kulturellen Bereich was machen, so,
Ja.
dann haben sie gesagt, naja, das ist eine coole Idee und so, und deswegen kriege ich auch die Räumlichkeiten immer so umsonst gestellt dabei, so, und das ist auch nach wie vor mein Ziel, das ich dort durchsetzen will und so, und ja. Also, weil mich ärgert's immer, wenn, auch gerade, wenn's du schaust, also ich bin jetzt 72, aber wenn irgendwie diese Aktiven, die meisten sind Frauen und die sind über 70 und sowas, die sind ja total aktiv, die machen noch was, aber ihre Männer daheim, die kommen vom Sofa nicht mehr hoch. Also, es ist,
Echt, ist es so?
ja, es ist so. Also, die
Ja.
lassen sich total gehen und so, und wie gesagt, die Aktivsten sind eigentlich die Frauen selber, die was unternehmen.
Schreibst du jetzt gerade aktuell wieder an irgendwas? Kommt demnächst noch was Neues von dir raus, oder?
Ich schreibe halt immer wieder zwischendurch eine Kurzgeschichte, eigentlich mehr oder weniger mit kritischem Inhalt. Ich werde immer kritischer, habe ich festgestellt. Ich orientiere mich jetzt momentan ein bisschen an den Konstantin Wecker, den kennst du ja bestimmt auch.
Ja.
Und also gibt ja Konzerte auf YouTube, die sind ja fantastisch, so was der da bringt. Und seine Texte vor allem, die sind ja dermaßen kritisch. Und in der Richtung mache ich jetzt momentan auch irgendwas. Ich will mein Publikum auch ein wenig die Leviten lesen. Dort drum geht's mir eigentlich so. Und die ein wenig aufrütteln und so. Und dass das endlich nicht alles bloß hingenommen wird und so, sondern dass wirklich einmal nachgedacht wird und
Ja,
so.
ja.
Dort drum geht's mir. Aber ich war schon immer so. Also
Schon bei der Schülerzeitungszeit, ja, um
schon
den
vorher
Bogen jetzt zu
so,
machen.
schon vorher muss ich sagen, weil mein Bruder ist es so ein Alt-68er und der hat mich immer auf die Demos schon damals mitgenommen, als ich noch kleiner war und so. Mehr oder weniger natürlich auch als Betreuung, weil die Eltern waren froh, dass sie uns los haben, gehabt haben damals. Und dann waren wir halt immer auf die Demonstrationen oder Veranstaltungen und so. Gehe ich in den Vietnamkrieg und gehe ich in die Notstandsgesetze und was alles so war damals. Und ja, die Grünen haben sich damals draus entwickelt, aber wenn man sieht, was sie heute draus gemacht haben, also, aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir es dann nicht
Ja,
einmal.
gut. Nein, aber ich finde es auch richtig. Ich finde, es ist auch nicht mehr die Zeit, um Neutralität zu bewahren und möglichst es allen recht machen zu wollen und möglichst seine Meinung nicht zu sagen. Ich finde das nicht gut. Ich finde es total wichtig, dass Leute sich informieren, dass sie sich eine Meinung bilden und dass sie die auch kundtun. Weil gerade auch vorhin die Wahrheit erwähnt hast, ne? Es wird so viel gesagt und hinausgebrüllt und ich finde, man muss einfach wissen, wie man dazu steht. Und wo man sich selber positioniert.
Und wir haben ja praktisch das Sprachrohr, dass wir das öffentlich praktisch auch machen können und so, also mit den Veranstaltungen, die wir besuchen, die wir selber machen und so, da können wir das Ganze auch ein bisschen bringen in der Richtung.
Ja,
Aber wenn
schön.
es manchen nicht gefällt, ich habe auch schon irgendwie ja, schon Zwischentöne aus dem Publikum gehört und so, dass da manche also nicht so ganz einverstanden waren mit dem, was ich gesagt habe und so, aber wir haben es dann sachlich diskutiert und solange es so abläuft, ist ja gut.
Ja, natürlich. Man kann ja in Austausch gehen.
Wobei ich sagen muss, ich habe mich selber wieder aus Facebook zum Beispiel gezogen, ich war zeitlang dabei, aber mir ging das so gegen den Strich,
Ja.
diese unsachliche Argumentation und so.
Ja.
Man dachte, was soll denn das so? Und wie gesagt, ich mag es jetzt anders einfach. Ich mag es bei meinen Lesungen und das genügt mir. Eben, das ist ja der Punkt von der Wahrheit und so, weil wir hatten irgendwie mal diskutiert, dass wir gesagt haben, ja, was ist, wenn die Argumente ausgehen bei den Menschen und so, dann kommt eigentlich am Ende immer die Gewalt. Also es ist Tatsache. Und
Ja.
die Wahrheit, wie die ausgelegt werden kann, naja, da gab es auch diese berühmte chinesische Geschichte, ich weiß nicht, ob du da schon mal davon gehört hast, da hat's 7 Weise gegeben, die waren blind und die sollten praktisch rausfinden, wie ein Elefant ausschaut. Und die
Aha.
sind dann in einen Raum reingeführt worden, das ist also eine Legende, kann man auch im Internet nachlesen. Die wurden in einen Raum reingeführt, wo immer ein Elefant gestanden hat. Und das sollte jeder praktisch für sich selbst ertasten können, wie der Elefant aussieht. Und genau das ist der Ursprung von der Wahrheit. Also es gibt nur, nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt mehrere. Und die Sache ist, wie man es auslegt.
Das ist ein gutes Bild.
Ja.
Das ist dann auch Teil deiner Vorlesung, die du vorbereitest.
Ja, genau. Ja.
Ja, okay. Ja, du selber hast auch eine Webseite, die kann ich auch mal noch verlinken. Da findet man wiederum über dich ganz viel und deine Werke, deine Bücher, deine Veröffentlichungen. Genau. Ich habe immer noch eine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss meiner Gespräche und die wäre: Was wünschst du dir?
Ja, ich wünsche, dass ich es nur einige Jahre machen kann, das Ganze. Und ja, auch wenn mir meine Frau immer prügelt, dass ich also da schon fast zu viel mache in die Richtung. Der gefällt es immer gar nicht so, weil wir haben auch noch einen Garten und alles Mögliche. Aber naja,
Naja.
es gehört halt einfach dazu, muss ich sagen. Also, weil das, wenn ich das nicht mehr machen könnte und so, dann wäre ich eigentlich todunglücklich, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie dann noch weiter mich reinsteigern. Ich könnte da noch irgendwie mich engagieren. Ich könnte dort noch was machen, so. Also, aber es, wie lange die Gruppe, die ich habe und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und mehr brauche ich eigentlich nicht.
Cool. Schön. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und viel Gesundheit und dass du das noch weitermachen kannst. Ich finde, es klingt echt beeindruckend, was ihr da alles so schafft und euch wünscht und erdenkt. Und das ist sehr, sehr toll. Also, Dankeschön.
Ich danke auch.
Das war Folge 149 vom Backstage Podcast. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Ja, nun steht Folge 150 an. Das wird eine Sonderfolge und die kommt auch noch dieses Jahr online. Ich hoffe also, ihr seid weiterhin dabei. Fürs neue Jahr gibt es natürlich auch schon einige Pläne. Es haben sich bereits spannende Künstlerinnen und Künstler bei mir gemeldet. Es wird also erstmal noch eine Weile weitergehen hier. Das freut mich sehr. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Schaut auch gerne mal bei Instagram und Co. vorbei. Und ja, dann bis bald. Macht euch eine schöne Adventszeit. Tschüss.